Unser nächster fahrplanmäßiger Halt ist der Linzer Hauptbahnhof für München. Eine angenehme Fahrt.
Was in Zukunft immer verstärkter kommt, sind die Automaten in den Zügen. Die Basis ist immer, das Wiener Schnitzel wird immer bleiben, die Sacherwürstel bleiben immer, die Leberkässemmel bleibt immer. Es wechseln die Linsen, es wechseln die veganen, vegetarischen Gerichte.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Heute aus einem Railjet. Wir fahren gerade von Wien nach Linz und mir gegenüber sitzt Walburga Zechner, Head of Rail Catering, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, bei Dons. Ein großes Gastronomieunternehmen mit vielen Marken, die man wahrscheinlich aus dem Alltag kennt. Aber vor allem ein Unternehmen, das die Bordgastronomie in der ÖBB oder in vielen Zügen der ÖBB betreibt. Herzlich willkommen. Und danke, dass wir gemeinsam Zug fahren können.
Dankeschön, herzlich willkommen und danke, dass ich mit Ihnen dieses Interview führen darf.
Bin schon sehr gespannt, ich bin leidenschaftliche Zugfahrerin, fahre sehr viel. Freunde von mir wissen das, ab und an bleibe ich ja irgendwo stecken, vor allem in der Deutschen Bahn. Und ich beobachte in den letzten Jahren eine große Veränderung in der Bordgastronomie. Es ist mir bei der Deutschen Bahn aufgefallen, es fällt mir auch bei der ÖBB auf. Wie lange machen Sie das als Don Catering schon und was ist das, um einmal gleich mit der zentralen Frage einzusteigen, was ist das Herausforderndste, wenn man nicht ein stationäres Restaurant, sondern ein fahrendes betreibt?
Zuallererst, wir betreiben die Bewirtschaftung der ÖBB-Fernverkehrszüge seit 2018, machen das jetzt mittlerweile schon seit mehr als 8 Jahren. Was ist das Herausforderndste zur stationären Gastronomie? Bei den stationären Gastronomiestätten wissen wir, die Gäste gehen dorthin, weil sie essen wollen. Das ist das primäre Ziel. Die Leute, die mit dem Zug fahren, fahren primär mit dem Zug. Und es ist unsere Challenge, die Leute dann zu animieren, die Gastronomie zu nutzen. Das heißt, wir müssen uns da wirklich überlegen, was servieren wir, welches Service bieten wir, welche Produkte, damit sie das im Zug konsumieren und nicht schon vorher in diversen Geschäften am Bahnhof oder von zu Hause etwas mitnehmen.
Ah, okay, das interessanter Aspekt.
Ja. Das ist für mich eine ganz zentrale Frage, weil der fährt nicht, weil er essen will, sondern der fährt mit dem Zug, weil er den Zug nutzen will.
Ja. Da ist Essen und Trinken der Nebeneffekt, dass man vielleicht mitmacht.
Nicht nur vielleicht, wir wollen es nutzen, damit wir natürlich auch einen entsprechenden Umsatz generieren.
Man muss ja Geschäft machen, weil man macht das nicht umsonst.
Richtig.
Nicht.
Und wir wollen natürlich auch die Gäste überzeugen, dass wir das gut machen und gut können.
Jetzt machen Sie das seit ungefähr 8 Jahren, sagen Sie, und haben wir schon ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Wie schwer ist es denn, ich nehme an, das wird ausgeschrieben wahrscheinlich, wie schwer ist es, sowas zu übernehmen und warum möchte man das tun? Was ist das Interessante für einen Betreiber an diesem Geschäft?
Wie ich zu Tons gestoßen bin, war die Ausschreibung schon gewonnen, weil wir haben es mit 2018 übernommen. Mittlerweile haben wir eine weitere Ausschreibung bestritten und auch die gewonnen. Das heißt, wir haben jetzt einen Rahmenvertrag für die nächsten Jahre und müssen uns natürlich immer von Jahr zu Jahr beweisen, damit wir das auch gerechtfertigt machen. Was war jetzt die Frage, wie schwierig ist es, ja, und was wollen wir daraus gewinnen? Natürlich, es ist ein wahnsinnig interessantes Geschäftsfeld. Wenn man es gut macht, ist es auch wirtschaftlich sehr interessant, muss man ganz ehrlich sagen. Und es dient sicher auch dazu bei, die gesamte Don-Gruppe auch bekannt zu machen, weil wir sagen, unsere Gruppe besteht aus verschiedensten gastronomischen Zweigen und da ist der Zug ein großer, wesentlicher Teil davon.
Ja. Und das heißt, der Zug ist ja etwas, wo man sagt, hier auf der Speisekarte, es liegt der Speisekarte vor mir. Wir bekommen gerade unser Wasser, ja. Das ist auch super.
Dankeschön.
Vielen Dank. Da steht auch Dons drauf und Das ist ja der Markenname des übergeordneten Unternehmens, das man ja in den anderen Restaurants und Marken nicht sieht in Wirklichkeit.
Nein, der übergeordnete Name ist Don und die Sparte für den Zug.
Bitte, einfach da draufstellen. Danke für mal.
Ja. Die Sparte für den Zug ist eben Dons.
Und was ist jetzt sozusagen, Sie haben schon gesagt, der Unterschied zum stationären Restaurant, was ist dann in Betrieb, der große Unterschied, weil ich mir diese Karte oder ich schaue mir diese Menükarte durch und bestelle mir sehr oft auch was, weil ich fahre für Zug oft lange und zwischen noch mal einen Kaffee oder Würstchen. Die Karte ist wahnsinnig groß geworden. Es gibt sehr viele Auswahlmöglichkeiten. Wir kommen dann noch zum Thema Qualität und diese Geschichten. Was ist da das Komplexeste? Weil ich meine, ich habe hier nicht einen fixen Lagerraum, eine fixe Küche. Ich stehe nicht an einem Ort. Der Zug ist dauernd unterwegs und sagt Fernverkehrszüge. Was ist da das Größte, was man schaffen muss im organisatorischen Betrieb von so einem fahrenden Restaurant?
Das ist sehr, sehr vielschichtig und sehr, ich soll sagen, sehr komplex, wie Sie sagen. Man muss es schaffen, Produkte zu kreieren und zu generieren, die in der Produktion gut umsetzbar sind, die dann auch so am Zug kommen, damit wir hier nicht großartig kochen müssen, weil, wie Sie sagen, eine Küche haben wir nicht. Was wir natürlich haben, ist eine Galley oder ein Restaurant, wie wir es nennen, mit entsprechenden Heißluftöfen oder Mikrowellen.
Das heißt, man erwärmt Dinge, die vorher schon
gekocht sind. Die sind gekocht nach dem Hot-Fill-Prinzip. Das will ich jetzt nicht ins Detail erwerten, aber es ist schon mal gekocht, wird entsprechend verpackt, damit auch eine entsprechende Haltbarkeit gegeben ist. Die Kühlkette muss immer eingehalten werden. Ein
bisschen ähnlich wie es Krankenhausküchen und so weiter.
Nein,
auch machen.
Ich würde es nicht. Ich glaube, Krankenhaus ist eine eigene Kantinküche. Das wird dann dort schon frisch vor Ort gekocht.
Okay.
Meines Wissens nach sind in Krankenhäusern eigene Kantinen, die das dann so kochen und frisch kochen, sage ich mal. Es ist auch unseres Fisch gekocht. Aber es ist durch die spezielle Hot-Fill-Methode dann haltbar gemacht worden, damit wir das dann auch am Zug haben. Die logistische der Aufwand ist, dass die Züge oft 8 bis 15 Tage unterwegs sind und wir durch Zukäufe leben. Das heißt, wenn der Zug aus der Werkstatt kommt, wird er frisch beladen und dann fährt er. Und unsere Teams am Zug wissen den Bestand und können dann an 4, 5 verschiedenen Orten in Österreich, wo wir unsere Cateringstationen haben, über die Kassa bestellen, was sie brauchen.
Oh, wow.
Die Logistikstation bekommt die Bestellung und bringt es dann am Zug.
Wenn der gerade einfährt.
Wenn der gerade einfährt, die haben dann ein Zeitfenster von, sagen wir mal, 2 bis 5 Minuten. Der muss dann schon dastehen, gibt es über die Beladetür hinein, unser Mitarbeiter quittiert es und schlichtet es dann nach dem FIFO-Prinzip, first expired, first out. Und so funktioniert der ganze wirtschaftliche Kreislauf.
Okay, also ein brutaler Prozess in Wirklichkeit, den man sehr akkurat planen muss. Macht das mühsamer, dass es doch ab und an zu Verzögerungen kommt mittlerweile, die oft begründet sind durch externe Einflüsse oder ein Zug kommt aus Deutschland später, weil in Deutschland vieles irgendwie gerade nicht so gut funktioniert ab dem Gleis. Wie sehr, weil Sie können das ja nicht beeinflussen, macht es das kompliziert oder sagen Sie, nein, das bleibt davon unberührt?
Na, komplizierter macht es nicht, weil wir ja auch mit den Systemen verbunden sind. Es gibt ein Telefon zur Not, wenn man die Bestellung absetzt, kann man vielleicht anrufen und sagen, wir haben Verspätung, wobei aber unsere Logistiklager auch im Lager Bildschirme haben, wo sie sehen, wie sind die Züge unterwegs. Mhm. Die sehen eine Verspätung. Wir sind da auch ans Netz da irgendwie angebunden. Das haben auch unsere Leute in Wien, wo wir ja unsere Station haben, wo die Mitarbeiter ihren Dienst beginnen oder in Salzburg oder in Graz. Also unsere Mitarbeiter wissen und sehen, wo sind die Züge unterwegs. Und dementsprechend würde ich nicht sagen, dass es schwieriger ist. Man muss aufmerksamer sein und man muss die Züge im Blickfeld haben.
Ich verstehe. Aber
Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Was es vielleicht herausfordernder macht, ist, man muss dann statt, dass man vielleicht 5 Minuten Aufenthalt hat, nur eine Minute hat. Also der Beladevorgang muss dann.
Also man muss sehr akkurat sein, quasi in dem dauernden Planen anpassen und.
Genau.
Okay, aber es sind ja offensichtlich Profis am Werk. Bringt mit so einer Frage, welche Mitarbeiterinnen brauche ich für Bordgastronomie? Werden die anders ausgewählt von den Kompetenzen oder von den, sagen wir, Interessen und Stärken, als man Mitarbeiterinnen für ein stationäres Restaurant rekrutieren würde?
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich habe noch nie für stationär ausgewählt. wonach schauen wir oder wonach suchen wir? Wir suchen nach Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die offen sind, einen flexiblen Job zu haben, weil wir sind dann doch sehr viel unterwegs. Es ist nicht ein 9-to-5-Job. Die Züge fahren von 5.30 Uhr bis 23 Uhr am Abend. In diesem Zeitfenster sind die Dienste angelegt. Wir suchen Leute, die flexibel sind, die eine sehr große Reisebereitschaft haben und die sehr gerne mit Kunden umgehen, wo der Dienstleistungsgedanke großgeschrieben ist, die sehr gerne Gastgeber sind, die sich gerne einstellen auf verschiedenste Situationen im Servicebereich, die gute Verkäufer sind, die auch Zuhörer sind. Also ich sage immer, als Servicemitarbeiter im Zug vereint man sehr viele Berufe. Zuhörer, bisschen Kindergartenbetreuung.
Man muss koordinieren, dann muss man das eigentliche Essen trinken.
Man muss Service missen, man braucht ein Produktwissen, man braucht eine gewisse Nähe zum guten Service. Man muss ein bisschen Menschenkenntnis mitbringen. Leute in der Businessklasse wollen vielleicht nicht so betreut, insofern, wie soll ich sagen, zurückhaltend, eine leichte Distanz, der will vielleicht
verstehen,
arbeiten.
Wer was möchte.
Genau. Im Restaurant habe ich vielleicht sehr viele Pendler. Da weiß man schon, der steigt ein, möchte sein Bier.
Aber vielleicht sogar Stammgäste, ne?
Richtig, Stammgäste. Touristen, da ist man vielleicht auskunftsfreudiger, weil man sagt, okay, wir fahren nach Salzburg, was kann ich Ihnen empfehlen in Salzburg? Ja. Also, das sind so Facetten, die man versucht, auch ein bisschen in den Bewerbungsgesprächen herauszufinden.
Das heißt, man muss hauptsächlich wahrscheinlich wirklich eine große Leidenschaft dran haben, dass es sehr viel Überraschendes geben kann und dass es sozusagen keine sehr abgegrenzte Tätigkeit ist. Wir unterbrechen unser Gespräch kurz für eine Zugdurchsage und ich nütze die Zeit für ein bisschen Eigenwerbung. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freue ich mich sehr über eine Bewertung auf dem Podcast-Streamer eures Vertrauens, Likes, Kommentare oder auch eine Weiterempfehlung auf euren Social-Media-Kanälen. Vielen Dank! So, wir haben kurz abgewartet, die Borddurchsage, weil ich glaube, sonst wird es sehr laut, dass wir uns gegenseitig da überstimmen müssen. Was mir auffällt ist, wenn ich oft im Bordrestaurant sitze, fällt mir auch bei den Zugbegleiterinnen auf, da gibt's viele, die eskalierende Situationen oder es gibt ja auch viele Reisende, die manchmal dann sehr gestresst sind oder die Leute werden sehr schnell ungut oder es gibt eine Verzögerung, alles Dinge, die man selber nicht in der Hand hat, wo dann die Mitarbeiterinnen mit einem ordentlichen Schmäh die Situation super managen irgendwie. Oder hilft das, dass man ein bisschen...
Business.
Chris Lohner spricht auch kurz dazwischen. Hilft das, dass man sagt, man nimmt sich selber auch nicht so ernst und hat immer ein Gespür dafür, dass ich mit einer Leichtigkeit das oft die Situation wieder lösen kann. Egal, ob es mein Job ist, weil im Restaurant bin ich das eigentlich nicht dafür verantwortlich. Aber mir fällt so auf, dass es oft passiert und das bewundere ich sehr.
Ja, das hilft total, weil ich sage meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern immer, die Gäste meinen das nicht persönlich. Man darf sich das nicht zu Herz nehmen. Der meint jetzt nicht Beispiel Susi Müller, nur weil die Kollegin jetzt da
steht.
Die ist halt gerade da. Die kriegt halt vielleicht gerade den Frust oder die Enttäuschung oder was auch immer der Gast oder gerade erlebt hat. Man darf und soll das nicht persönlich nehmen, weil sonst geht es zu tief und dann macht die Arbeit keinen Spaß.
Und es ist ja auch fast nicht persönlich gemeint, sondern da wird was abgeladen, was
richtig,
vorher passiert
richtig.
Ist wahrscheinlich. Oder
genauso auch muss es dann auch auf der positiven Seite sein. Wenn einer irgendwann ein schönes Erlebnis hat, wird das der Gast dann auch spüren lassen. Weil man kann halt auch vielleicht Freude oder Erfolg oder was auch immer nicht verstecken können. Ja. Und wenn man das dann auch wahrnimmt und mit dem Kunden spricht und mit dem Gast spricht, dann ist das ja auch ein positiver Effekt, wenn der Gast dann mitnimmt und sagt, boah, die waren halt total super nett.
Ja.
Und es kann hoffentlich auch sein, dass wenn ein Gast wirklich enttäuscht oder zornig ist und man kann es lösen, dann kann man das als Mitarbeiter auch als Volk verbuchen.
Genau.
Und der Gast steigt aus und sagt, boah, eigentlich hat sie mir halt vielleicht runtergebracht und es ist dann
und alle haben sich gefreut.
Richtig.
Ja.
Und ich muss das sagen, das ist auch eine Sache, die ich meinen Mitarbeitern immer mitgebe. Es kann sich dann vielleicht auch, und man möge mir das verzeihen, auch dann natürlich auch ein bisschen zeigen, indem der Gast das honoriert mit einem Trinkgeld.
Ja.
Ne? Man darf das ist ja auch ein massiver Bestandteil eines Mitarbeitereinkommens.
Ja.
Und daran zeigt sich dann, hat es jetzt gefallen oder nicht? Wurde der Gast gut betreut und hat er sich wohlgefühlt? War nebenbei noch das Essen super und die Rundumstimmung war in Ordnung?
Hat angepasst.
Richtig.
Gibt es einen eigenen Kollektivvertrag für fahrende Restaurantmitarbeiterinnen oder ist es klassisch Gastro?
Nein, wir sind im Eisenbahner Kollektivvertrag enthalten. Wir als bewirtschaftendes Unternehmen haben sogar einen eigenen Anhang 7. Und nach diesen Regeln werden unsere Mitarbeiter auch berechnet und auch geplant.
Wie viele Mitarbeiterinnen haben Sie?
Wir haben im Moment circa 550 Mitarbeiter.
Mhm. Und das ist Tendenz steigend, also wird das mehr, weil es gibt ja immer mehr Zugverkehrgefühl, dass vorne immer mehr Personen mit dem Zug, was super ist. Wirkt sich das bei Ihnen auch schnell merkbar aus oder ist das eher eine stabile Zahl?
Nein, aber das ist jetzt eine sehr komplexe Frage. Wir versuchen, beziehungsweise wir brauchen die Anzahl an Mitarbeitern gemäß den Fahrstunden, die wir fahren. Mhm. Das heißt, das hat jetzt nicht unbedingt mit den Gästezahlen am Zug zu tun, sondern mit den Zügen, die wir fahren. Mhm. Unser Auftraggeber ist die ÖBB, die eine entsprechende Anzahl an Mitarbeitern pro Zug bestellt.
Mhm.
Und aufgrund dessen, also daraus besteht auch unsere Partnerschaft. Und wir sind verpflichtet, die bestellte Mitarbeiteranzahl am Zug zu bringen.
Mhm.
Und dementsprechend müssen wir schauen, dass wir die Kapazitäten entsprechend halten. Die Fluktuation ist dann doch sehr hoch. Warum? Weil man sich das manchmal auch ein bisschen einfacher vorstellt, als was es dann in der Wirklichkeit ist. Man muss, wie vorhin schon gesagt haben, eine sehr große Reisebereitschaft haben, mhm, und man muss willig sein, dass man auch 3 bis 4 Nächte in der Woche nicht zu Hause schläft. Und das muss man gewohnt werden.
Und auch zu wilden Zeiten arbeiten.
Richtig, also man kann oft in der Früh anfangen, kommt dann spät nach Hause, und diesen unregelmäßigen Zeitrhythmus, den muss man akzeptieren. Das machen viele.
Mhm.
Wir haben einen sehr großen Stamm an Mitarbeitern, die sind schon jahrelang dabei. Es entscheidet sich nach meiner Beobachtung oder nach unserer Beobachtung immer in den ersten 3 Monaten.
Mhm. Ob sie jemanden passt oder nicht.
Der Großteil geht dann schon in der Probezeit. Was ich immer sehr schade finde, weil ich immer sage, man kann in 2 Wochen Zugfahren nicht verstehen, ist das was für mich auf die
Menge. Ist man noch gar nicht angekommen, ja.
Genau. Weil Probemonat ist 4 Wochen, davon sind 2 Wochen Ausbildung und 2 Wochen dann am Zugfahren. Ich plädiere halt immer dafür, dass man so lang wie möglich fährt und nach 3 bis 6 Monaten kann ich mal feststellen, ist das was für mich? Weil da hat man dann ein relativ großes Repertoire aller Fahrten, aller möglichen Situationen abgedeckt und dann könnte ich entscheiden, das ist was oder das passt nicht.
Mhm.
Aber ja, meine Aufgabe besteht immer daran, das anzusprechen, das aufzuzeigen, mhm, es auch vorzuleben. Und die Entscheidung liegt dann halt dann beim jeweiligen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin tatsächlich.
Fahren Sie selber viel Zug, um bei Ihrem Team auch zu sein und zu schauen, was sind so die Herausforderungen?
Ja, ich bin regelmäßig unterwegs, nach dem Motto fördern und fordern. Das ist auch eine Idee, dass ich meinem mittleren Management mitgebe. Natürlich sollten wir unsere Mitarbeiter fördern, damit sie das, was zu tun ist, umsetzen, aber auch fordern, damit die Qualitätsstandards gemäß dem Kunden, aber auch unserem Auftrag gegenüber erzielt werden.
Und ich meine, damit das so leicht ausschaut und damit wir kommen dann gleich zu Portfolio und, ja, Auswahl und so weiter, braucht sind wir ja unfassbaren Aufwand. Wir haben schon über die Logistik gesprochen und der Akkuratheit und jemanden, der sehr akribisch drauf schaut, weil das alles standardisierte Abläufe sind und weil man ja nur begrenzt Zeit hat, oder? Ich meine, die Leute steigen ein, steigen aus. Ich habe zu Weihnachten eine Folge gemacht zum früheren Bahnreisen mit einer entzückenden älteren Dame, die aufgewachsen ist auf einem Bahnhofsrestaurant im Weinviertel. Die Eltern haben Bahnhofsrestauration betrieben und die hat wunderbar erzählt über das frühere Bahnreisen und das war ganz noch anders, weil man ist ausgestiegen am Bahnhof, hat dort entweder am Bahnsteig oder drinnen gegessen.
Richtig,
man hat ganz anderes Zeit. Heute bleibt ja kein Zug so lange stehen, dass ich dort am Bahnhof was essen gehen würde. Das heißt, es passiert alles am Zug.
Ich hoffe, das, ja, ist unser Ziel, dass sie alle am Zug essen.
Also, und man wünscht sich, dass kein Zug so lange steht, dass man Zeit, genau, zum Essen hat, muss man auch, genau, sagen. Aber das ist jetzt sozusagen ein bisschen mit Augenzwinkern, weil es ist auch der Bahnverkehr so wahnsinnig angestiegen. Wir haben es vorher schon gesagt, das heißt, die Nachfrage steigt. Und das heißt, es passiert so x-fach mehr Zugfahrten, da können auch Dinge dann mehr passieren, muss man sagen. Und ich finde, dass das in Österreich eh sehr, sehr gut funktioniert, wenn man sich das im internationalen Umfeld anschaut.
Ja, es ist sehr stabil und sehr extrem, pünktlich, sehr stabil und auch sehr professionell.
Ist mein Eindruck auch, und ich bin auch vor vielen Jahren auch noch nicht so viel Zug gefahren, aber wenn, ist man in leeren Zügen gesessen. Mein Eindruck ist, die ÖBB als Anbieter, damals als einziger, die haben trotzdem investiert und ausgebaut und es gab schnelle Züge, obwohl keiner damit gefahren ist. Und jetzt fahren halt sehr viele, Gott,
ja,
sei Dank, und das Angebot wird angenommen.
Auch, ja.
Bringt mich gleich zu meiner Frage. Es hat sich auch offensichtlich durch diesen Wandel im Zugfahren auch das Angebot in den Bordrestaurants verändert. Erste Frage, bevor ich es vergesse, gibt es noch diese fahrenden Wagerl, die durch den Zug fahren und die auch zum Platz was bringen? Das gab's früher, oder?
Das gab's früher, ja. Ist nicht mehr Teil des Servicekonzeptes auf den Railjets. Es gibt sie zum Teil noch auf der Strecke von Wien nach Prag. Da hat es einen vertraglichen Hintergrund zwischen der ÖBB und der Tschechischen Bahn. Und dann gibt es noch ICs und ECs, wo zum Teil das Trolley-Service noch angeboten wird. Das ergibt sich aber aus der Beschaffenheit des Zuges.
Ja, okay.
Aber am Railjet gibt es nicht mehr.
Okay.
Was in Zukunft immer verstärkter kommt, sind die Automaten in den Zügen. Es gibt schon die Dani-Generation, das ist die neue Railjet-Generation. Da gibt es im Moment die Strecke von Innsbruck, München nach Italien. Da gibt es schon Automaten drinnen in der zweiten Klasse. Und es werden verstärkt in Zukunft auch Züge kommen, wo auch Automaten drinnen sind.
Okay.
Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich schauen, dass die Logistik zur Befüllung der Automaten gesichert ist. Aber ansonsten gibt es ganz normales persönliches Service, Platzservice in der ersten und Businessklasse, sowie das Restaurant.
Oh, das heißt, man versucht ein bisschen auch zu diversifizieren, die Punkte, wo ich quasi Essen und Trinken kaufen kann, oder? Weil langen Zugreisen ist ja wahrscheinlich leichter. Ich sage, ich habe mit dem Automaten, gehen nicht alle, es müssen nicht alle ins Restaurant und dort was bestellen oder kaufen.
Aus Sicht des Bewirtschafters, für den ich spreche, muss ich mich da oder müssen wir uns nach den Vorgaben des Zugmaterials richten. Und das ist die Entscheidung des Zugunternehmens, des Eisenbahnunternehmens.
Und Sie führen das
und
aus?
Ich führe das dann, wir führen das dann aus, so wie die Gegebenheiten am Zug sind.
Okay. Die Speisekarte liegt da vor mir. Ich habe sie vorher schon durchgeblättert und ich bin immer pass erstaunt, weil, also wenn man Speisekarten gestalten, ist ja auch schon in einem nicht fahrenden Restaurant nicht so easy. Mir ist aufgefallen in den letzten Jahren erstens, dass es wahnsinnig viel gibt, also eine sehr große Auswahl ist, finde ich, für das, dass man ja hier nicht unendlich viel Platz oder auch keine Kochmöglichkeit hat. Über alle Tageszeiten, dann fällt mir auf, sehr viel Herkunftsdarstellung, gut zu wissen steht da, das gibt's auch eine eigene Essentiell-Folge zu diesem Programm. Geht es um das Thema Nachvollziehbarkeit von, oder ganz wo genau, kommen Hauptzutaten her?
Wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir dieses gut zu wissen in unserer Karte haben und dann auch immer demonstrieren können, woher die Produkte oder die Grundelemente gewisser Speisen kommen.
Ist ja ein bisschen eine Wissenserziehung quasi bei Ihren Gästen. Dann sehe ich da Siegel Bio Barista, die Hafermilch von Siegel.
Ganz genau.
Also es wird Herkunft, Regionalität, Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Bio offensichtlich wichtiger und der Auswahl. Wie gestaltet man so eine Karte oder was überlegt man sich dabei? Weil es kommt ja kein Mensch und sagt, heute fahre ich Zug, weil es da so eine tolle Auswahl im Lokal gibt.
Nein, wir gestalten das auch nach großen Erfahrungswerten. Und so wie Sie gesagt haben, Bio und Regionalität wird immer wichtiger. Wir haben im Schnitt in unseren Karten einen ca. 30-prozentigen Anteil an Bioprodukten und liegt bei ungefähr 75% an österreichischen Produkten, also auf das sind wir sehr stolz. Natürlich muss man dann auch immer abwägen, was sind so die Gelüste und die Gustos unserer Gäste. Worauf man schon sagen muss, ist, dass unsere Renner nach wie vor durch viele Proben und auch durch viel Austesten Produkte sind wie Sacherwürstel, Leberkässemmel.
Hätte ich jetzt so geraten.
Ja, das ist, man kann es drehen und wenden, wie man will. Wir haben sehr viele vegane und vegetarische Produkte, die auch sehr gut gehen, aber die kommen nie in der Verkaufszahl an die bereits genannten Sacherwürstel und Leberkässemmel.
Das ist einfach eine eingegrenztere Personengruppe.
Aber unsere Produkte, die in die vegane und vegetarische Richtung gehen, das sind jetzt diese Linsenprodukte, die so eine Art Signature-Dish sind. Aber auch unsere Currys, die gewinnen immer mehr an Beliebtheit. Auch das Produkt mit der Hafermilch. Man darf in der Zeit von heute auf so Alternativprodukte zur normalen Milch darf man nicht verzichten, weil es immer mehr kommt.
Und es gibt unendlich viele Leute, die haben in ihrem Leben noch nie eine tierische Milch getrunken und werden es auch nicht machen. Also
richtig. Und es ist ja geschmacklich kein Unterschied. Also ich muss gestehen, ich war jetzt kein Hafermilch-Fan. Ich komme auch aus einer Landwirtschaft, wo man Tiermilchprodukte produziert, Tiermilch produziert. Muss aber gestehen, ich trinke nach wie vor oder bereits jetzt auch Hafermilch und es schmeckt genauso gut und es als Alternativprodukt sensationell und das muss man den Gästen auch bieten und das ist auch ganz normal und selbstverständlich.
Und vielleicht kurz bei dem Beispiel, weil das jetzt die Siegels Hafermilch ist, wenn man da sagt, man erweitert das Sortiment und man schreibt aus Hafermilch wahrscheinlich Supply.
Ja.
Gibt es dann einen Fokus auf, dass man sagt, man möchte oder spielt es dann eine Rolle, dass man sagt, es sollte im besten Fall ein österreichischer Produzent sein?
Sollte, ja. Also wir sind ja die operative Abteilung. Wenn wir an der Karte was ändern, dann ist das auch eine Absprache mit Marketing, mit dem Qualitätsmanagement, mit Food and Beverage und dem Einkauf. Und dann werden halt die Netze ausgeworfen nach den Vorgaben, was man braucht. Dann ist der Einkauf einmal am Zug, diverse Angebote einzuholen. Dann wiegt man ab, es ist, wenn man Angebotseinholung hat. Was will man? Wo soll das herkommen? Welche Größe braucht man? Welche Gebindegröße?
Wer kann überhaupt liefern, die Mengen?
Wer kann überhaupt liefern? Wohin kann man liefern? Und letztendlich...
Genau, schafft man die Logistik auch als Lieferant.
Und last but not least, wo steht unterm Strich für Einkaufspreis?
Ja.
Nämlich für uns ein Einkaufspreis. Und dann wird es halt entsprechend auch hochgerechnet. Und dann muss man schauen, wie wirkt sich das auf den Komplettpreis des Endproduktes aus. Und so wird das halt dann ausgewählt. Und so ist es mit allen anderen Produkten auch.
Mhm. Auf der Karte steht bei uns Menü Frühling. Das heißt, ich messerscharf kombiniert, dass es viermal im Jahr einen Wechsel gibt.
Das ist korrekt. Wenn wir jetzt gerade so sitzen, Anfang Juni, wir haben unsere nächsten Speisekartenwechsel am 18. Juni.
Okay.
Da kommt dann die Sommerkarte. Wir wechseln quartalsmäßig Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das ist bei uns immer so um den 20. des jeweiligen Monats. Das heißt, wir sind um den 20. März, um den 20. Juni, um den 20. September und um den 20. Dezember. Da sind immer so unsere Margen. Und meistens ist es der Donnerstag fort um den 20., damit man nicht direkt ins Wochenende kommt und es vor dem Wochenende abgeschlagen hat.
Und wie viel Teil der Karte wechselt da? Wahrscheinlich ein paar Hauptspeisen oder so?
Also die Basis ist immer, das Wiener Schnitzel wird immer bleiben, die Sacherwürstel bleiben immer, die Leberkässemmel bleibt immer. Es wechseln die Linsen, es wechseln die veganen, vegetarischen Gerichte. Wir versuchen in den anderen Hauptspeisen dann eine entsprechende Abwechslung hineinzubekommen. Mhm. Wir wechseln regelmäßig die Desserts, eben auch ein bisschen auf die Jahreszeiten und auf die Produkte abgestimmt. Und auch die Gemüsesorten versuchen wir dann gemäß Frühling, Sommer, Herbst und Winter ein bisschen hineinzubringen.
Mhm.
Heuer im Sommer haben wir jetzt ein Special, weil wir ja die größte Fußball-WM aller Zeiten feiern. Wir werden eine Bratwurst auflegen mit Semmel, so quasi als Fußball-Special.
Ja.
Nachdem die WM nur bis Juli geht, haben wir uns aber gedacht, wir ziehen das Special über die ganze Karte. Weil es im Sommer auch dann ein passendes Produkt ist, das man dann auch so auf leichtem Zug einmal essen kann. Und was wir auch heuer gemacht haben oder angefangen haben, dass jeder Kartenzyklus einem bestimmten Bundesland zugeordnet ist.
Mhm.
Wir haben mit der Winterkarte angefangen mit Wien. Wir sind jetzt in Niederösterreich und das Sommerbundesland wird Salzburgs. Wird Tirol sein. Entschuldigung,
Tirol.
Salzburg kommt dann das nächste Mal.
Das wirkt sich auch irgendwie auf die Karte aus? Oder
ja, ein paar Speisen. Mit Wien haben wir super einen Start gehabt. Wir haben den Wiener gemischten Satz drinnen. Wir haben das Wiener Schnitzel. Wir haben jetzt im Sommer Tirol. Machen wir Wanderjause. Und all diese Dinge, die halt sich auch unsere Marketingabteilung mit uns gemeinsam einfallen lässt. Dazu gibt's dann immer ein Gewinnspiel über Social Media, wo dann die Gäste mitspielen können und wir losen dann die eine oder andere Sache aus. Wenn man jetzt in die Frühlingskarte schaut, gibt's auch ein Gewinnspiel, da war Wien Kulturwochenende noch drin. Also das ist dann
das heißt, man versucht da den Lokalkolorit ein bisschen reinzubringen.
Ganz genau, und dass die Karte auch ein bisschen interessanter wird. Zur optischen Gestaltung, da muss man unserer Marketingabteilung ein großes Lob aussprechen. Ich bin ja kein Marketingmensch, aber die schaffen das immer wieder auch mit den Fotos, mit der bildlichen Gestaltung so ansehnlich wie möglich zu gestalten, dass man auch quasi einen Hunger kriegt. Dort was
ein
zu Gusto bestellen
kriegt.
Und einen Gusto kriegt, dass man dort was bestellt.
Gibt es einen Konsumzwang, wenn ich jetzt im Speisewagen sitze? Ich meine, da sind ja die Plätze überschaubar, ehrlicherweise, oder begrenzt, nachvollziehbar. Und wenn ich da jetzt sage, ich sitze dort und sitze 3 Stunden mit dem Laptop, also 2,5 Stunden von Salzburg nach Wien mit dem Laptop, arbeite nur und bestelle mir nichts, an ihre Mitarbeiterinnen angehalten, dann höflich Verkauf anzukurbeln, weil ich meine, die Plätze sind eben überschaubar. Und dort gibt es ja in einem doppelten Ranchette sitzen hunderte Leute, die vielleicht Hunger und Durst haben. Wie löst man das?
Sie sehen mich lächeln.
Ja. Ich muss eine akustische Bildbeschreibung machen, mein Gast lächelt.
Sie sehen mich lächeln. Ich würde es nicht Kaufzwang nennen, das klingt ein bisschen hart, aber natürlich sind unsere Mitarbeitenden angehalten, die Gäste erstens einmal aufs Angebot hinzuweisen und sie auch zu fragen, ob sie was zu konsumieren möchten. Und wenn jemand arbeiten möchte, dann und er partout nichts konsumiert, dann wird man schon bitten, eventuell den Sitzplatz anzunehmen, den er gebucht hat, entweder in der ersten Klasse oder am Platzservice in der Business Class, erste Klasse oder zweite Klasse, weil ja das Restaurant da ist für Gäste, die etwas konsumieren wollen. Jetzt muss man dann vielleicht auch ein bisschen unterscheiden, ist das Restaurant überladen, ist der Zug voll, gibt es eine Möglichkeit, die Sitze zu drehen, ist der Zug leer und es ist so und so niemand da und da sitzt ein Gast und der arbeitet heute, ja, dann wird man wahrscheinlich auch im Sinne des Gastgebertums sagen, okay, muss man jetzt nicht eskalieren und soll er dort sitzen. Ja. Aber wenn ich merke als Mitarbeitenden, ich habe da schon drei Leute, die warten und der und konsumiert
mittlerweile sind
niemand.
Die Züge alle voll, muss
sie
man
sind
sagen,
alle
was
voll.
Gut ist. Aber
und da bin ich wieder bei der Fähigkeit unserer Kolleginnen und Kollegen, das so gastgeberfreundlich wie möglich zu gestalten.
Was tut man, wenn jemand aussteigt, weil er einen Stress kriegt und sieht, dass da Zielbahnhof nahe rückt und nicht zahlt oder kommt es vor? Also man gibt so Hopperlas, die passieren?
Es passieren schon, dass Gäste auch, das überrascht mich und das finde ich auch immer sehr, sehr nett und sehr toll, dass Gäste vergessen auszusteigen.
Weil es so gemütlich ist.
Entschuldigung, sie vergessen zu zahlen. Okay. Und dann melden sie sich bei uns und sagen, es tut mir leid, ich habe vergessen, die Rechnung zu bezahlen. Die melden sich auch
sehr
und die verlangen dann auch die Rechnung. Unsere Mitarbeiter sind schon angehalten, das ist auch Teil der Aufgabe, natürlich rechtzeitig abzukassieren, weil die Ware ist ja ausgegeben worden und es fehlt uns ja dann quasi das Geld. Daher sind unsere Mitarbeiter sehr bemüht, dann die Rechnung auch entsprechend auch einzufordern. Das kann man auch tun. Es ist auch unterschiedlich. Manche Gäste wollen sofort zahlen, manche Gäste zahlen dann aber erst, bevor sie aussteigen.
Die schon eine Stunde vorm Aussteigen einen Stress haben, dass sie in einer Stunde aussteigen, zahlen wahrscheinlich gleich.
Es ist obliegt dem
Gast.
Kann
man immer beobachten. Ich
wir
lustig,
halten
beobachten.
Unsere Mitarbeiter an, natürlich ein bisschen ein Auge auch drauf zu werfen, wo steigt der Gast aus und dann rechtzeitig abzukassieren. Beim Takeaway ist es so und so gang und gäbe, weil der kommt ins Restaurant, bestellt seine Ware, zahlt sofort und
geht
nimmt
zum Platz.
Sie dann mit. Genau.
Es gibt, Sie haben vorher den gemischten Satz angesprochen, es gibt auch alkoholische Getränke auf der Karte. Und manchmal sieht man, dass so Reisegruppen dann eher im Abteil sitzen oder so, die halt dann schon irgendwie ein bisschen lustig einsteigen oder viel konsumieren oder sie im Bordrestaurant viel holen. Ist das manchmal ein Problem? Weil es ist ja, das ist wieder unabhängig von, ob es stationär oder fahrend ist wahrscheinlich. Wie wird man dem Herr oder was heißt das für die Mitarbeiterinnen? Wie kann man da irgendwie eingreifen oder schauen, dass das nicht eskaliert? Weil geht ja oft darum, dass die Leute dann, wie soll ich sagen, die anderen Leute anquatschen und. Und ich kann nicht aus, am Zug kann ich nicht aus, ne, wenn er fährt.
Sie sehen mich auch jetzt wieder zustimmend nicken. Das ist auch eine, wie soll ich sagen, eine Eigenschaft, die man entweder mitbringt oder auch erlernt. Ja, es kann zum Problem werden, aber natürlich haben auch unsere Mitarbeiter die Möglichkeit, mit Kunden zu sprechen, die auffällig sind. Wenn man das Gefühl hat, da ist es ein Problem, wenn man noch mehr Alkohol verkauft, dann sollte man das auch drosseln. Ich kann natürlich den Kunden nicht abschlagen, wenn er selber was mitbringt. Das ist der Unterschied zur stationären Gastronomie. Aber ich habe es als Mitarbeiter am Zug dann doch in der Hand, eventuell noch einen Alkohol nicht mehr auszuschenken, auch wenn es keinen Umsatz mehr bringen würde, weil da geht es um das Gesamterlebnis für alle, die am Zug sind. Und zu guter Letzt muss ich sagen, habe ich natürlich als Servicemitarbeiter noch die Möglichkeit, mir auch Unterstützung seitens des Zugbegleiters zu holen, sollte diese Situation nicht mehr lösbar sein. Ja.
Das heißt, die
arbeiten
da auch zusammen.
Weil die letztendliche Verantwortung in betrieblicher Hinsicht hat der Zugbegleiter am Zug.
Mir ist jetzt schon ein paar Mal aufgefallen bei Zugfahrten, weniger, also hat jetzt nicht mit dem Restaurant unbedingt zu tun, sondern eher die Zugbegleiterinnen, die jemanden, der einsteigt, ohne Ticket zu haben, das Ticket nicht kaufen möchte oder aus anderen Gründen eskaliert, auf jeden Fall ein unangenehmes Verhalten an den Tag legt, dass die Zugbegleiterinnen da recht souverän damit umgehen und es ist keine angenehme Situation und man hat es ja nicht ganz im Griff. Und jetzt wieder zurück zu Ihren Mitarbeiterinnen im Bordrestaurant, wird es anstrengender, weil wir Menschen werden oft, also wir haben vorhin gesprochen, viele haben eine kurze Zündschnur, die Leute sind oft sehr aufgeregt oder man kommt von einem schlechten Erlebnis, es eskaliert oft in ein Gespräch, dann muss das gerade der oder die büßen, die halt gerade da ist. Wird das mehr? Was ist da Ihre Beobachtung? Da sagen Sie, na, das ist immer schon ein Teil gewesen, damit muss man halt umgehen.
Boah, ja, wird's mehr. Es ist schwierig zu sagen, es hängt im Endeffekt immer von den Persönlichkeiten der handelnden Personen ab. Es ist sicher ein großer Teil der Fähigkeiten unserer Mitarbeiter oder speziell der Mitarbeiter in der Gastronomie oder im Dienstleistungsbereich, wenn ich so ausdrücken darf, wie empathisch bin ich, wie sehr gehe ich auf meine Kunden ein, wie stark ist meine Fähigkeit ausgebildet, Dinge nicht persönlich zu nehmen, mhm. Wo ziehe ich Grenzen, wie gehe ich mit meinen Kunden um, ich kann das schon auch ein bisschen steuern. Ich weiß, dass das jetzt eine Aussage ist, die vielleicht nicht alle unterstreichen werden, aber das sehe ich auch als Aufgabe der Führungskräfte, entsprechend vorzuleben. Ich kann nicht allen Mitarbeitern die richtigen Instrumente in die Hand geben, aber ich kann ihnen immer mit Beispielen zeigen, wie kann man es anders machen.
Wie kann man es lösen?
Ich sage ganz explizit zu meinen Mitarbeitern immer, wenn es ein Feedbackgespräch gibt oder wenn es irgendwas aufzulösen ist, ich sage ihnen nicht, wie es besser geht, weil ich war nicht in der Situation. Mhm. Ich sage explizit, wie kann man es anders machen? Mhm. Weil es ist eine Situation nicht gleich wie die andere. Ja. Man muss immer ein bisschen anschauen. Und ja, es wird vielleicht, ich würde nicht sagen schwieriger, aber herausfordernder ist vielleicht ein bisschen ein weicheres Wort für schwierig. Ich bin jemand, der es gern positiv besetzen will. Das dauert Zeit, das braucht Erfahrung, das braucht auch ein bisschen eine Arbeit an sich selbst, weil ich kann die Gäste nicht ändern, aber ich kann meinen Zugang zu diversen Problemen ändern. Und das ist das, was ich versuche, immer meinen Mitarbeitern mitzugeben. Ich kann niemanden anderen ändern, aber ich kann meinen Zugang.
Man kann das eigene Verhalten.
Man kann meinen eigenen Zugang ändern, mhm. Anpassen, lernen daraus und vielleicht das nächste Mal das anders machen. Mhm. Und ich sage immer, diese Erfahrungen sind wie ein Blumenstrauß und abhängig von der Situation, die ich habe, ziehe ich die eine oder andere Blume, weil das habe ich vielleicht schon einmal erlebt und kann dann meinen Blumenstrauß an Erfahrungen erweitern und das macht es dann aber dann auch spannend.
Wir sitzen jetzt für das Gespräch in der Business Class, damit wir im Restaurant nicht die Plätze wegnehmen, ohne zu konsumieren, wie wir gerade
wir konsumieren
haben.
Aber auch hier.
Wir wechseln jetzt dann aber ins Restaurant, wir sind auch schon kurz vor Linz. Wie herausfordernd ist die Technik in so einer Küche oder in so einem Bordrestaurant? Da sind ein Haufen Geräte drinnen, von der Kaffeemaschine über die Wärmegeräte und ich weiß nicht was noch alles. Wie sehr ist das wartungsintensiv? Weil auch da wieder, der Zug ist unterwegs. Ich kann da nicht immer drauf zugreifen oder ich kann jetzt nicht das Restaurant sperren während der Fahrt und sagen, jetzt fängt einer zum Reparieren an oder so, wenn was ist. Und wir meine Küchengeräte haben Dinge, die kaputt werden können. Wie kriegt man das in den Griff?
Grundsätzlich die Hardware für den Zug ist Eigentum der ÖBB.
Ah, okay.
Das heißt, wir nutzen die Hardware und es gibt eine sehr ausgezeichnete und auch sehr professionelle Zusammenarbeit mit der ÖBB in diesem Hinsicht. Wenn Dinge kaputt sind, da gibt es ein Meldesystem, das wird gemeldet und die technischen Services der ÖBB reparieren dann die Geräte, wenn die Züge dann in der Werkstatt sind. Es funktioniert einwandfrei. Wir haben noch als zusätzliches Rückfallebene, wir haben eine zusätzliche Kaffeemaschine im Restaurant montiert, weil der Kaffee ist das Getränk, das unschlagbar an erster Stelle ist in den Verkaufszahlen. Damit sollte die Kaffeemaschine vom Zug defekt sein, wir eine Rückfallebene haben und einen Kaffee verkaufen können.
Überlebensnotwendig geht der Kaffee
richtig.
Geht nie aus.
Richtig, hoffentlich. Einige Hörer werden wahrscheinlich sagen, habe ich schon erlebt, muss ich auch zur Kenntnis nehmen. Aber wir bemühen uns, dass der Kaffee nie ausgeht.
Wenn wir jetzt ins Restaurant rüberwechseln, meine Abschlussfrage, was ist Ihre Lieblingsspeise auf Ihrer eigenen Karte?
Es sind immer die Linsengerichte, weil die sind einfach hervorragend.
Dann freue ich mich schon, wenn wir jetzt dann gemeinsam zum Frühstücken oder Snacken rüberwechseln. Ich danke für das Gespräch.
Danke Ihnen. Herzlichen Dank.